Polish Radio External Service.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio. Sie hören den polnischen Rundfunk am Mittwoch. Aus dem sommerlichen Warschau begrüßt Sie Joachim Cicierski. Schön, dass Sie dabei sind. Heute jährt sich der Massenmord von Wola zum 82. Mal. Am 5. August 1944 haben deutsche Besatzer innerhalb von 3 Tagen fast 65.000 Zivilisten des Warschauer Stadtteils Wola ermordet. Verantwortlich für die grausame Tat war der SS-Offizier Heinz Reinefahrt.
Das war ein Schock, als Sie kennengelernt haben, wer Reinefahrt wirklich war.
Doch für seine Verbrechen wurde er niemals zur Verantwortung gezogen. Außerdem ist bei uns der prominente Bass Łukasz Konieczny zu Gast. Hören Sie sich nur diese Stimme an.
Und es ist tatsächlich so, dass ich am meisten die tiefe Rollen singe und deshalb kann man auch sagen, dass ich ein schwarzer oder tiefer Bass bin.
Was macht ein Opernsänger, wenn er gerade ein paar freie Wochen hat? Bleiben Sie dran. Zuerst die wichtigsten Meldungen des Tages. Heute jährt sich der Massenmord von Wola zum 82. Mal. Am 5. August 1944 haben deutsche Besatzer innerhalb von 3 Tagen fast 65.000 Zivilisten des Warschauer Stadtteils Wola ermordet. Um 7 Uhr morgens dringen Heinz Reinefahrts Truppen in das Stadtteil vor und beginnen mit dem Mord an Zivilisten. Anfangs wurde das Geschehen Schwarzer Samstag genannt. Schätzungen zufolge wurden an diesem Tag von 40 bis zu sogar 65.000 Menschen ermordet. Niemand wurde verschont, auch Frauen und Kinder wurden erschossen. Heinrich Friedrich Reinefahrt wurde für seine Verbrechen niemals zur Verantwortung gezogen. Nach dem Krieg war er ein westdeutscher Politiker. Die russische Volleyball-Nationalmannschaft der Männer wird nicht an der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Polen teilnehmen. Das teilte der Allrussische Volleyballverband mit. Die russische Seite begründete die Entscheidung mit Sicherheitsbedenken. Während des Turniers werde es kritisch wenig Sport, dafür sehr viel Politik geben, sagte der Präsident des Allrussischen Volleyballverbands Stanislav Schewtschenko. Das Turnier findet vom 10. bis 26. September kommenden Jahres statt. Anfang Juli hatte der Internationale Volleyballverband die Beschränkungen für russische Sportler aufgehoben. Der Präsident des polnischen Volleyballverbands, Sebastian Świderski, erklärte damals, er sehe keine Möglichkeit, eine Weltmeisterschaft mit Beteiligung der russischen Nationalmannschaft auszurichten. Ein polnischer Freiwilliger ist infolge russischer Kampfhandlungen in der Ukraine ums Leben gekommen. Der Pole wurde am 27. Juli in Kharkiv bei einem russischen Drohnenangriff tödlich verwundet. Aus seinen Beiträgen in den sozialen Medien ging hervor, dass er regelmäßig humanitäre Hilfe in die Ukraine brachte. Sie wurde an Bewohner von Ortschaften nahe der Frontlinie verteilt. Bei einem Drohnenvorfall an einem Strand im russischen Badeort Archipo-Ossipovka am Schwarzen Meer sind nach Angaben der Behörden 6 Menschen ums Leben gekommen. Rund 40 weitere Menschen seien verletzt worden, teilte die Verwaltung der Region mit. Unter den Todesopfern sollen sich auch 3 Kinder befinden. In sozialen Netzwerken verbreitete Videos zeigen, wie eine Drohne über dem Strand von der Luftabwehr beschossen wird. Kurz darauf stürzt sie in einen Bereich mit zahlreichen Badegästen und explodiert. Als mögliches Ziel der Drohne gilt eine nahegelegene Gasverdichterstation der Pipeline Blue Stream, die Erdgas durch das Schwarze Meer in die Türkei transportiert. In der Nähe befindet sich zudem eine Sommerresidenz des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Und soweit die Meldungen beim polnischen Rundfunk. Um 7 Uhr morgens, am 5. August 1944, dringen Heinz Reinefahrts Truppen und Dörlewangers Brigaden bis zur Kierbecz-Brücke vor und beginnen mit dem Mord an Zivilisten. Schätzungen zufolge wurden an diesem Tag fast 60.000 Menschen ermordet. Niemand wurde verschont, auch Frauen und Kinder wurden erschossen. Hinter der Tat stand Heinz Reinefahrt. Er wurde für seine Verbrechen niemals zur Verantwortung gezogen. Über die fehlende Gerechtigkeit sprach ich mit der Historikerin Hanna Radziejowska.
Wir wissen, dass der Befehl von Adolf Hitler bzw. von Heinrich Himmler kam. Reinefahrt und seine Leute sollten den Befehl umsetzen. Wir wissen auch, dass am 5. August 1944 in einem Telefongespräch mit General Nikolaus von Forman die heute so bekannten Worte von Reinefahrt gesprochen wurden. Was soll ich mit den Zivilisten machen? Ich habe weniger Munition als Gefangene. Es gab Bildmaterial, es gab Zeugen, Meldungen, Notizen. Dennoch wurde Reinefahrt niemals für seine Taten verurteilt. Wieso?
Niemand wurde bestraft für Warschauer Aufstand. Okay, zwei Personen, Miesling und Patz, das zwei Offiziere aus in 81 wurden bestraft worden für diesen Verbrechen in Rakowiecka Gefängnis, aber das war nur zwei Beispiele und sie haben 7 Jahre Gefängnis bekommen. Reinefahrt und alle andere Offiziere, Reinefahrt ist eine, wie ich früher gesagt habe, dass im Vergleich zu anderen, er hat wirklich nach dem Krieg große Karriere, politische Karriere gemacht. Und deshalb dieser Mangel der Gerechtigkeit ist ein Skandal. Und wir sehen, wenn jemand nach dem Krieg solche SS-Mann und General, er wurde 2 oder 3 Mal zum Bürgermeister gewählt.
Ja, er war ein anerkannter Westpolitiker bis zu seinem Tod bis 1979.
Am Anfang war er ein wichtiger Politiker. Er hat diese Sylt-Insel sehr gekümmert und das war für diese Leute dort, das war super wichtig, dass er ein guter Politiker, aber auch Gastgeber war. Mhm. Ja. Und deshalb er machte diese Karriere 3 Mal als Bürgermeister und das hat dauert bis 60er Jahre, so das ist 20 oder 25 Jahre als Politiker und er war einmal zum Landestag gewählt, Schleswig-Holstein, zum Parlament. Er war ein Mitglied, Abgeordneter des Parlaments Schleswig-Holstein. Und danach, in 60er Jahre, war diese Ermittlung. Diese Ermittlung wurde durchgeführt und nach 4 und 5 Jahre Gericht in Flensburg sagte, ja, Reinefahrt ist nicht schuldig. Jemand hat diese Verbrechen gemacht, getan, aber wir wissen nicht, wer. Und danach, er war ein Jurist und bis seinem Tod. Und wirklich, das war ein Schock für diese Gemeinschaft. Das weiß ich von Petra Reibe und diese Politiker, die zum ersten Mal nach Warschau gekommen sind. Das war ein Schock, als sie kennengelernt haben, wer Reinefahrt wirklich war.
Also er hat jahrelang seine Vergangenheit nicht gezeigt, nicht öffentlich gemacht.
Ja, und das war natürlich, das ist ein Beispiel, ja, das ist wirklich ein wichtiges Beispiel für Polen, dass die Mehrheit der Verbrecher nicht verurteilt wurden, aber dieses Kontrast zwischen diesen Menschen, die überlebt haben in Wola Stadtteil oder diese Familien von Opfer, diese Zerstörung der Stadt, die wirklich nach 45, sie mussten mit Trauma umgehen, sie mussten mit Armut umgehen und das war super schwierig.
Und der Mörder hat ein angenehmes Leben.
Ja, und wirklich als ein anständiger Politiker und guter Gastgeber Sylt-Insel. Ich glaube, dieses Kontrast ist etwas Wichtiges, wenn wir über Wola-Massaker sprechen. Und deshalb glaube ich, heute auch für die deutsche Politiker so wichtig ist, darüber zu sprechen, den Wola-Massaker gedenken. Natürlich, es gibt viele Verhören und viele Aussagen von verschiedenen Offizieren auch, die sie geben zu. Ja, wir haben die Menschen erschossen. Das ist wahrscheinlich 10% der allen Aussagen. Aber die Mehrheit sagte, Nein, ich habe nichts gesehen. Ja? Und das ist vielleicht auch interessant, diese Psychologie und auch warum, diese Frage, warum Rainer Fahrt und alle anderen Offiziere, diese wichtigsten Personen während des Warschauer Aufstands nicht bestraft wurden, diese Dokumentation ein bisschen erklärt diese komplizierte psychologische Versuch, wie kann man vermeiden die Verantwortung für diese Verbrechen. Ich glaube, das ist auch ein Beispiel, warum wir diese Wola-Massaker ein Völkermord nennen können. Weil beim Völkermord gibt es, das ist wirklich super schwierig zu beweisen, dass jemand für diese Verbrechen verantwortet ist. Warum? In diesem Fall muss man beweisen, dass, okay, jemand hatte Waffen, hat geschossen und es gibt einen Zeuge, ja, der das beweisen kann. Wenn wir haben solche Situationen mit Völkermord, wir sehen, ein Ziel ist, alle Menschen sollen umgebracht werden. So, es gibt kein Zeugnis. Nächster Schritt, es gibt kein, normalerweise dieser, der diesen Befehl gibt, er schießt nicht. Er hat das nicht selbst gemacht, er hat diesen Befehl gegeben. Das ist auch so, dass diese, die diesen Befehl durchführen, sie auch versuchen, ja, diese Verantwortung zu vermeiden. So, alle sagen Lügen. Und das ist eine Motivation, aber auch ein Mechanismus, wie das funktioniert. Und mit ohne diesen juristischen Begriff Völkermord, in der Wirklichkeit kann man nicht diese Verbrechen zu urteilen. Nach dem Krieg, das war ein großes Problem mit diese alle Verbrechen generell, nicht nur wie in Wola, aber auch diese Holocaust-Verbrechen. Das war super schwierig im Gericht sie zu verurteilen. Das ist interessant, weil es gab bis Zweiten Weltkrieg gab es keine diese neue juristische Paragraph Völkermord. Das war erst gerade nach dem Krieg hingefügt zu diesem internationalen Gesetz.
Und Hanna Radziejowska, die Leiterin des Pileckiego-Instituts in Berlin, war mein und ihr Gast. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
To Warszawa. Was macht ein Opernsänger, wenn er gerade ein paar freie Wochen hat? Er singt. Natürlich, denn die Stimme braucht ständiges Training, um für die nächsten großen Auftritte in Bestform zu bleiben, sagt der polnische Bass Łukasz Konieczny im Gespräch mit Kuba Kukla.
Łukasz Konieczny, Opernsänger, guten Tag.
Herzlich willkommen.
Schwarzer Bass, die tiefste männliche und zugleich menschliche Stimme?
Man kann so sagen, das ist ein Begriff, der sich auf das Repertoire bezieht, was gesungen wird. Und es ist tatsächlich so, dass ich am meisten die tiefe Rollen singe. Und deshalb kann man auch sagen, dass ich ein schwarzer oder tiefer Bass bin.
Was macht ein Opernsänger, wenn er gerade eine Pause hat, wenn es gerade keine Premieren gibt?
Er singt. Wenn man eine Pause hat, nutzt man die Pause, um neue Sachen einzustudieren. Man macht natürlich auch Sport, man beschäftigt sich ein bisschen mit dem eigenen Körper. Man hat nicht immer Zeit dafür, wenn man viel arbeitet, wenn man vor allem viel unterwegs ist. Ich bin ja freischaffend, deshalb bin ich ganz oft und viel unterwegs und natürlich versuche ich auch gleichzeitig Sport und Aktivitäten zu machen. Es ist aber nicht immer so einfach und wenn man eine Pause hat, dann tatsächlich genießt man die Zeit einerseits, auf der anderen Seite muss man halt weiter im Training bleiben. Gesang ist wie Sport, das ist ein Hochleistungssport und muss man halt auch warm und aktiv sein. Deshalb, ich nutze die Zeit, um neue Sachen einzustudieren und das ist jetzt genau die moderne Oper, die ich für Danzig vorbereite.
Wenn man stets unterwegs ist, dann kommt der Tagesplan durcheinander. Dann muss man Pausen nutzen, um wieder in Form zu kommen. Sie haben gesagt, dass Sie mitten in der sommerlichen Hitze neue Stücke einstudieren. eine moderne Oper. Nicht die erste in Ihrer Karriere. Sie haben schon mehrere gesungen. Spezialisieren Sie sich auf moderne Oper?
Das habe ich letztens mir gedacht, dass ich tatsächlich vor allem hier in Polen irgendwie ein Spezialist von den modernen Opern geworden bin. Es hat damit zu tun, dass ich hier 2015 tatsächlich mit dem Zauberberg nach Thomas Mann von Paweł Mekietyn angefangen habe. Das war eine Oper, die für Malta Festival in Posen geschrieben wurde und die wurde dann von dem bekannten polnischen Schauspieler Andrzej Hryra inszeniert. Dieses Material war sehr interessant und das war meine erste große Erfahrung mit einer modernen Oper. Diese Oper haben wir in ein paar Orte in Polen bei verschiedenen Festivals gespielt und dann kam zwischendurch auch zum Beispiel die Trauung von Sigmund Krause nach dem Theaterstück von Witold Gombrowicz. Letztes Jahr haben wir Dorian Gray nach Oscar Wilde auch eine Uraufführung an der Oper Posen gemacht von Elżbieta Sikora, eine Komposition. In Deutschland habe ich auch ein paar moderne Stücke gesungen und deshalb kann man ganz ruhig und locker sagen, dass ich langsam ein Spezialist von der modernen Musik geworden bin.
Und was wird das diesmal werden in Gdańsk?
Das ist eine sehr interessante Geschichte, weil das eine Oper ist, die nach dem Roman von Paweł Huelle geschrieben wird. Weiser Dawidek heißt das auf Polnisch, also Weiser Dawidchen kann man das übersetzen. Das ist eins seiner ersten Bücher, die er geschrieben hat. Und die Geschichte passiert dann nach dem Zweiten Weltkrieg in der Stadt Danzig. Also Paweł Huelle hat sich tatsächlich mit dieser hanseatischen Geschichten spezialisiert. Das ist ein Autor, den ich immer in der Schule auch sehr genossen habe. Deshalb freue ich mich jetzt sehr, dass ich auch eine Oper nach seinem Stück singen darf. Die Oper wird jetzt von einer polnischen Komponistin Ewa Jedinska-Fabiańska geschrieben. Inszeniert wird das Stück von dem Direktor der Baltischen Oper Romuald Wicza-Pokojski. Ich freue mich sehr auf diese Zusammenarbeit und ich bedanke mich auch sehr für die Einladung. Und das ist tatsächlich sehr interessant und vor allem die Rolle kann für mich sehr faszinierend werden, weil es sich um einen psychisch kranken Patienten handelt, der aus dem psychiatrischen Krankenhaus geflohen ist. Ich habe noch nie einen psychisch kranken Typen gespielt und das freut mich total sehr, dass ich das erste Mal mich mit so einem Material auseinandersetzen kann.
Dauert es länger und ist es komplizierter, ein zeitgenössisches Stück zu erlernen im Vergleich zu klassischen, zu romantischen oder gar barocken Opern?
Das ist eine sehr interessante und gute Frage. Ich empfinde das nicht so, dass das viel komplizierter ist, moderne Stücke einzustudieren als zum Beispiel romantisches Repertoire. Es ist manchmal kompliziert, verschiedene Sprünge zu lernen und das ganze Konzept zu verstehen. Aber manchmal ist das sogar viel einfacher, ein modernes Stück einzustudieren, weil man mit einem tatsächlich neuen Material zu tun hat. Das kann man ganz persönlich interpretieren. Man hat natürlich auch die Mittel. Heutzutage gibt's guten Pianisten, gibt's auch Aufnahmen, gibt's vor allem auch Kontakt mit dem Komponisten oder mit einer Komponistin, wie jetzt in Danzig. Und das ist auch sehr inspirierend. Also das ist eine Aufgabe für mich, neue Stücke, also moderne Stücke einzustudieren, die mich auch sehr entwickelt und für mich auch sehr inspirierend ist.
Und haben Sie auch Einfluss auf Ihren Part, wenn Sie in Kontakt mit dem Komponisten oder einer Komponistin treten?
Ganz einfach gesagt, ja. Nicht immer, aber das ist genau das Interessante, was man machen kann. Also mit dem Wolfgang Amadeus Mozart kann man nicht sprechen. Oder mit Giuseppe Verdi kann man sich auch nicht unterhalten. Man basiert natürlich auf tausenden Aufnahmen, die auch nicht immer perfekt sind. Hier kreiert man tatsächlich, also zusammen mit der Komponistin in diesem Fall oder mit dem Komponisten. Und man ist auch flexibel und vor allem, wenn man mit einem flexiblen Komponisten zu tun hat, kann man auch manche Sachen besprechen. Also die Komponisten, die müssen nicht meine Stimme kennen. Die meisten kennen, weil sie sich vorbereiten. Aber man kann natürlich auch bestimmte Sachen ansprechen. Man kann anmerken zum Beispiel, dass dieser Ton in diesem Fall besser klingt, weil es sich um einen größeren Ausdruck handelt. Und das ist natürlich sehr konstruktiv, wenn man sich so austauschen kann, weil im Endeffekt geht es um ein gutes Ergebnis.
In Gdańsk werden Sie ein zeitgenössisches Stück singen. Und was haben Sie in Singapur vor?
In Singapur werde ich jetzt den Fafner in Wagners Siegfried singen. Das ist eine dritte Produktion von dem Siegfried, die ich mache. Ich finde, dass das eigentlich nie so schlecht ist, mit 40 als polnischer Sänger schon eine dritte Produktion von Siegfried überhaupt zu machen, weil das Stück auch nie so oft gespielt wird. Ich habe dort Rheingold gemacht. Orchestra of Music Makers heißt diese Institution. Da sind teilweise jüngere Instrumentalisten, aber durch die sehr guten Profis verstärkt. Und das Rheingold war tatsächlich sehr interessant. Jetzt kommt Siegfried. Und das ist ein Stück, das ich immer sehr genieße. Und das ist auch sehr merkwürdig, dass ich diese Partie, den Fafner, tatsächlich schon in der Hochschule einstudiert habe. Also mit 20 kann man natürlich keinen Fafner singen. Man ist kein Fafner mit 20. Das ist viel zu früh. Aber das, was nicht zu früh ist, neue Sachen einzustudieren, je früher, umso besser. Weil die dann auch wachsen. Man muss auch dem Körper Zeit geben, um manche Sachen wachsen zu lassen. Und das ist der Fall. Das ist auch sehr merkwürdig, wenn mich jüngere Sänger fragen, ob das nicht zu früh ist, zum Beispiel diese oder die andere Partie zu singen. Und ich meine, nein, überhaupt nicht. Also es ist vielleicht zu früh, diese Partie auf der Bühne zu singen, auf der großen Bühne, sagen wir mal. Aber es ist nicht zu früh, die Sachen einzustudieren, vor allem wenn die Stimme das will. Man muss früher die Sachen lernen, um damit später flexibler zu sein.
Das ist auch ein interessantes Thema, wie man die eigene Stimme leiten sollte und wie man die eigene Karriere auch einplanen sollte, damit die Stimme auch in den späten Jahren funktioniert. Keine einfache Aufgabe, oder?
Das ist ein Prozess. Eine Stimme zu führen und die entwickeln zu lassen, das ist absolut ein Prozess. Deshalb muss man verschiedene Sachen ausprobieren, was das Repertoire angeht. Man kann als Opernsänger oder als klassischer Sänger, wenn man tatsächlich sich in diesem Open-Repertoire bewegen möchte, man kann nicht sagen, ich singe nur dieses Repertoire vom Anfang an. Man muss verschiedene Sachen ausprobieren. Natürlich, man hat verschiedene Stimmen. Es gibt die Stimmen, die besser für Mozart passen, sagen wir mal. Es gibt die Stimmen, die viel schöner mit Belcanto-Repertoire klingen. Aber insgesamt als junger Sänger, sagen wir mal, muss man verschiedene Sachen ausprobieren, auch moderne Stücke, um zu schauen, in welche Richtung wir gehen möchten. Und jetzt nicht nur von der Stimme her, sondern auch von der Psychologie her. Also man muss halt auch sagen, ich genieße Literatur. Ich möchte zum Beispiel gute Stücke singen, die auf einer guten Literatur basieren. Und das passiert tatsächlich oft mit dem modernen Repertoire und nicht mit Verdi, mit allem Respekt natürlich, aber es waren ganz oft auch die Librettisten, die einfach nur für diese konkrete Stücke engagiert wurden. Bei den modernen Stücken, bei den modernen Repertoiren haben wir auch ganz oft mit sehr guten Schriftstellern zu tun, die dann für die Oper umgesetzt werden.
Thomas Mann zum Beispiel, Olga Tokarczuk oder auch Paweł Hüller. Auf der einen Seite haben wir Richard Wagner, seine voluminöse Musik, am entgegengesetzten Pol die Lieder von Franz Schubert. Sie singen ja auch die Winterreise in einer besonderen Form, und zwar in Gegenwart eines Tänzers. Erinnern wir kurz, wie ist es dazu gekommen?
Das ist ein Projekt, was ich tatsächlich selber ausgedacht habe und zusammen mit einem guten Freund von mir, Boris Ranzio, entwickelt. Das ist ein sehr guter Tänzer und Choreograf. Wir wollten schon immer zusammen ein Stück machen. Haben wir lange überlegt, was wir machen möchten. Dann kam es dazu, dass ich das Notizbuch von meinem Uropa aus dem Konzentrationslager gefunden habe. Und dachte ich, dass dieses Notizbuch, also diese Notizen, die drinnen sind, diese Erinnerungen an seine Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg, ziemlich nah von den Emotionen her sind, was auch das Thema von der Winterreise angeht. Also Wilhelm Müller hat für Schubert diese Texte geschrieben, die sehr apokalyptisch sind. Es geht um die Liebe, es geht um die Hoffnung, es geht um Verlust der Gesundheit. Und das ist genau das, was meine Uropa geschrieben hat. Dann habe ich diese Notizen quasi für mich als Inspiration umgesetzt, um dieses Stück mit dem Tänzer zu machen. Wir bewegen uns. Der Tänzer ist vielleicht eine gute, mal eine schlechte Macht, die mich durch das Stück führt. Und wir haben dazu noch natürlich die Poesie von Krzysztof Kamil Baczyński, Das war ein wunderbarer polnischer Schriftsteller, der leider sehr jung im Warschauer Aufstand verstorben ist. Seine Gedichte sind wie ein Bühnenbild an sich selber. Also unser Stück ist ein Kammerstück, sagen wir mal. Wir haben kein Bühnenbild. Ich habe gedacht, wie kann ich dann die Vorstellungskraft von den Zuschauern beeinflussen, in diesem Fall, wenn wir kein Bühnenbild haben. Und dann haben wir einerseits die Videoprojektionen von Piotr Opawski, die auch mit diesem Notizbuch zu tun haben. Auf der anderen Seite haben wir einfach die geniale Poesie von Krzysztof Kamil Baczyński, die verschiedene Bilder auslösen. Also man muss auch kein Poesie-Spezialist sein, um sich diese gute Bilder vorzustellen, wenn man diese Poesie liest. Und ich dachte, das ist auch perfekt für so eine Gelegenheit.
Im kommenden Jahr vergehen 200 Jahre, seitdem Franz Schubert die Winterreise verfasst hat. Planen Sie da für das Jahr 2027 eine Winterreiseoffensive?
Ich wünschte eine große Offensive mit der Winterreise. Natürlich haben wir im Kalender verschiedene Daten, die wir wahrnehmen möchten, was die Winterreise angeht. Ich hoffe, dass das auch mit Wien klappt, weil Franz Schubert ja ein Wiener gewesen ist. Und da haben wir auch wunderbare polnische Institutionen wie Polnisches Institut oder Polnische Botschaft, die eventuell interessiert ist. Und natürlich plane ich auch eigene Konzerte sozusagen mit den Pianisten, auch als Liederabend einfach, weil das mich auch interessiert. Ich finde, dass das sehr wichtig ist, die Lieder für die Hygiene der Stimme einfach zu machen. Ja, so ein Jubiläum wie 200 Jahre Winterreise passiert nur einmal. Dann muss man diese Zeit tatsächlich nutzen, um einen Respekt diesem wundervollen Komponisten zu zeigen.
Ich wünsche Ihnen also viele Premieren, viele Liederabende und viele Konzerte. Łukasz Konieczny, schwarzer Bass, tiefer Bass, Opernsänger, vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung und ich wünsche unseren Zuschauern auch alles Beste.
Schlecht, versäumt und verfehlt, die Brüder fielen nun beide. Und der Fluch des Gold von Göttern vergab,
auch für internationale Opernstars ist regelmäßiges Üben unverzichtbar. Dieses und weitere Gespräche finden Sie auch online unter auslandsdienst.pl. Machen Sie es gut und bis morgen, sagt Ihnen Joachim Czyczerski. Do usłyszenia. Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.